und Schwestern im Herrn, wir können das Festtagsgeheimnis des heutigen Festtages überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Auch wenn es innerhalb der Festtage im Kirchenjahr so etwas gibt wie eine Rangordnung von ihrer Bedeutung her, und die gibt es auch bei den Muttergottesfesten. Da ist das höchste Muttergottesfest innerhalb des Kirchenjahres ja die Himmelfahrt der Muttergottes, also das Hochfest, das wir am 15. August feiern. Die Muttergottes, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wird, ihr Leib wird verklärt, wird verherrlicht, wird sozusagen verhimmlischt und vergöttlicht, wie die Kirchenväter sagen, ohne natürlich, bei diesem Wort Vergöttlichung dürfen wir nicht meinen, sie würde Gott oder wir würden einmal Gott durch die Vergöttlichung. Das ist ausgeschlossen. Aber doch in einem unvorstellbar hohen Maße Gott verähnlicht. Das können wir schon sein, aber wir bleiben immer Geschöpf, auch die Mutter Gottes. Und trotzdem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch wenn Maria Himmelfahrt das höchste Muttergottesfest ist, es könnte nie gefeiert werden, wenn es diese Wahrheit, die wir heute feiern, diese heilsgeschichtliche Wahrheit ihrer unbefleckten Empfängnis, wenn es diese nicht gäbe. Sie ist sozusagen das Fundament und die Grundlage, ja, wenn Sie so wollen, für die Erlösung überhaupt. Es gäbe keine Erlösung. Es gäbe keine Kirche. Es gäbe keine Sakramente. Es gäbe kein Christentum, wenn die Mutter Gottes nicht ohne den Makel der Erbschuld empfangen wäre. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was bedeutet das zunächst einmal, was wir da heute feiern, ohne den Makel der Erbschuld empfangen zu sein? Das bedeutet zunächst einmal, dass die Mutter Gottes der einzige Mensch ist, ausgenommen der ihr Sohn, der Gottmensch ist, der dann aus ihr die wahre menschliche Natur annimmt. Der einzige Mensch ist, das einzige Geschöpf von Christus gilt ja gezeugt, nicht geschaffen. Er ist kein Geschöpf. Um das ganz klar auseinanderzuhalten, dass es da keine Vermischungen, keine Irrtümer geben darf. Die Mutter Gottes ist das einzige Geschöpf, das nach Adam und Eva, nach dem Sündenfall im Paradies, ohne Erbsünde geblieben ist. Im Moment ihrer Empfängnis im Schoß ihrer Mutter Anna. Das ist das Faktum. Aber warum ist denn das eigentlich so wichtig? Warum ist denn das so bedeutsam? Da könnte man doch sagen, na ja, wenn sie da gerade jetzt mal Glück gehabt hat, ich darf das mal so ein bisschen flapsig so sagen, in Anführungszeichen, schön für sie, aber was soll denn dieser ganze Aufwand? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zunächst einmal, was bedeutet Erbsünde überhaupt? Das Wort Erbsünde ist ja nicht unbedingt eine sehr glückliche Bezeichnung, denn mit Erbsünde bezeichnen wir auch diese Ursünde, wie wir sie auch nennen. Das heißt, die Sünde der Stammeltern im Paradies, der Stammeltern Adam und Eva. Und das ist die Katastrophe für die Menschheit schlechthin. Diese Sünde ist die Katastrophe für die Menschheit schlechthin, diese Ursünde oder diese Erbsünde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie ist ja für die Stammeltern keine Erbsünde, sondern man könnte ja überhaupt erst von Erbsünde reden im Hinblick auf die nächsten Generationen, auch auf uns. Wir alle sind im Mutterschoß schon mit der Erbsünde empfangen. Sie und ich. Und wer einem auf der Straße begegnet, von dem kann man sagen, er ist mit der Erbsünde empfangen. Im Mutterschoß. Denn, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Mutterschoß beginnt ja das Mensch und das Personsein. Ich sage das auch einmal wieder ganz deutlich. Der Mensch ist Mensch im Moment der Vereinigung von Ei- und Samenzelle. In dem Moment, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unabhängig davon, ob dieser Mensch, der gezeugt und empfangen ist, dann auch noch geboren wird oder ob er vielleicht, wie wir sagen, eine Fehlgeburt dann gibt oder ob er, was ja auch in unserer Zeit ganz wichtig ist, abgetrieben wird. Das spielt keine Rolle. Das ist ein Mensch. Mama und Papa wird man durch die Zeugung bzw. durch die Empfängnis und das für alle Ewigkeit, denn das, was man dann was die Frau empfängt, wodurch sie Mutter wird, nicht erst durch die Geburt. Das existiert für alle Ewigkeit. Ich darf das auch einmal wieder ganz deutlich sagen, wir können uns darüber mal unsere Gedanken machen, gerade auch in unserer Zeit. Das ist natürlich ein großer Ernst, wenn man sagen muss, liebe Mutter, das Kind, das du abgerieben hast, das wird dir einmal gegenüberstehen in der Stunde des Todes. Du kannst dich nicht daraus entziehen, aus deiner Verantwortung und kannst denken, weggemacht ist erledigt. Nein. Umgekehrt zum Trost, aber auch für jede Mutter, die ein Kind, wie wir uns so ausdrücken, verloren hat durch eine Fehlgeburt oder vielleicht auch, wenn es geboren war, hergeben musste, wenn es gestorben ist, dann. Liebe Mütter, sie sind und bleiben Mütter und die entsprechenden Väter, Väter dieses Kindes und es lebt und existiert in aller Ewigkeit. Das ist doch tröstlich. Aber zunächst mit der Erbsünde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Erbsünde hat wie jede Sünde dann überhaupt drei Folgen. Erstens Schuld. Durch jede Sünde lädt der Mensch Schuld auf sich. Diese Schuld ist nur die Schuld bei der Erbsünde, die Schuld der Stammeltern, nicht die Schuld der Nachkommenschaft und der ganzen Generationen. Keiner von uns, der mit der Erbsünde im Mutterschoß empfangen worden ist, ist also schuldig an dem, was Adam und Eva getan haben. Insofern ist das Wort von der Erbsünde falsch. Aber in welcher Weise ist es richtig? Insofern, dass jede Sünde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Verletzung nach sich zieht. Und die Ursünde, die Erbsünde, und in diesem Sinne ist das Wort von der Erbsünde absolut nun zutreffend. Dies hat zur Folge, dass die gesamte Schöpfung, nicht nur der Mensch, sondern die Schöpfung überhaupt, dass die korrumpiert ist, dass sie im Grunde genommen zutiefst geschädigt ist. Erbsünde, das bedeutet so etwas wie ein Kind, das mit AIDS schon empfangen und geboren wird, obwohl es ja selbst nicht daran schuld sein kann. So ist das eben auch mit der Erbsen. Das heißt, der Mensch ist geschädigt aufgrund der Erbsen. Und in welcher Weise ist er geschädigt? Durch den Verlust der heiligmachenden Gnade und durch seine Sterblichkeit, liebe Brüder und Schwestern. Herrn. Jeder Mensch, der empfangen wird im Mutterschoß und der dann geboren wird, muss sterben. Sie wie ich, dieses Stündlein steht uns allen noch bevor, das wissen wir. Und das hat seinen Grund eben in der Ursünde im Paradies. So tief ist die Schöpfung durch diese Sünde geschädigt. Der Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Tod, so wie wir von Tod sprechen, dem physischen Tod, wenn sie dann sterben und dann auf den Friedhof kommen, ist nicht Natur. Der Tod ist nicht Natur, sondern er ist aufgrund der Ursünde oder das, was wir Erbsünde bezeichnen, ist Verhängnis. Wir können auch die Erbsünde nicht bereuen, müssen das auch nicht. Wir brauchen sie auch nicht zu büßen. Aber diesen Schaden haben wir. Verlust der heiligmachenden Gnade und dass wir sterblich sind. Und was wird jetzt durch die Taufe uns geschenkt? Die heiligmachende Gnade, die wird uns wieder geschenkt. Noch nicht, dass wir nicht sterben müssen, obwohl der Tod auch eine ganz andere Qualität nachher hat. Das kann ich in diesem Zusammenhang jetzt nicht entfalten. Aber das ist es ja. Durch die Taufe wird dem Menschen dann die heiligmachende Gnade, das heißt das göttliche Leben seiner unsterblichen Seele mitgeteilt. Noch nicht, dass er nicht krank wird und nicht mehr sterben muss. Das wird dann erst bei der Auferstehung der Leiber sein, am jüngsten Tag. Ich denke, dass das so ein bisschen deutlich geworden ist. Das Wort von der Erbsünde ist uns ja von Kindesbeinen an bekannt. Heute kommt das praktisch in der Verkündigung nicht mehr vor. Das hat etwas zu tun mit der Veränderung der theologischen Richtung. Ich kann mich darüber jetzt auch nicht auslassen, aber liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Wahrheit, die war und ist heute und wird in alle Ewigkeit wahr bleiben und richtig bleiben. Diese Wahrheit von der Erbsünde und der Notwendigkeit der Taufe, um das göttliche Gnadenleben zu schenken. Die Mutter Gottes war von alledem unberührt geblieben. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie hätte nicht sterben müssen. Sie war niemals ohne die Gnade. Mehr noch, der Engel bezeichnet sie, das heißt der Himmel selbst, der Bote des Himmels bezeichnet sie als die Begnadete. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir hier zuhören beim Evangelium, dann muss uns das ja irritieren heute. Wir feiern unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes und hören im Evangelium vom Hochfest von einer ganz anderen Empfängnis, nämlich von der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes im Schoß dieser unbefleckt empfangenen Jungfrau. Gewiss gibt es nur relativ wenige Texte in der Heiligen Schrift und dies stehen überwiegend bei Lukas, dass über die Mutter Gottes und ihre Bedeutung. Wenn wir da nachschlagen, dann werden wir nichts finden über das heutige Festgeheimnis. Viele Leute könnten dann sagen, da sieht man es wieder, Kersch, alles nur Märsche, alles nur Menschen gemacht, brauchst du nichts drum zu geben. Liebe Brüder und Schwestern, ich gebe das nur einmal wieder, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Was die Kirche offenbart, ist Wahrheit. Die Kirche als Ganze kann nicht irren. Punkt. Aber aus welchem Text, den wir da heute gehört haben, können wir denn eben auf dieses Fest rückschließen, auf diese unbefleckte Empfängnis, aus diesem einzigen Wort Begnadete. Der Himmel selbst bezeichnet sie als Begnadete im griechischen Text Kesaritomeni, das bedeutet, du bist im Zustand der Gnade. Du bist sozusagen die Verkörperung überhaupt der geschaffenen Gnade in Person. Du, Jungfrau von Nazareth. Und das heißt im Klartext dann umgekehrt, ja, wo alles nur Gnade ist, da kann es an Gnade nicht mangeln. Da ist kein Platz für Sünde. Mit anderen Worten, das Wort von der Begnadetheit, du Begnadete, das ist wie eine Nuss. Und wenn sie die Nuss knacken, und da kommt unbefleckter Empfängnis zum Vorschein. Also das ist durchaus biblisch begründet, nur eben analytisch und nicht so direkt und so platt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes, immer in der Fülle der Heiligkeit, in der Fülle der Gnade, mit jedem Atemzug und zu aller Zeit von ihrer Empfängnis bis in alle Ewigkeit. Der Teufel hatte über sie nie einen Augenblick Macht. Und was ist jetzt das Besondere für uns? Ich hatte das ja schon angedeutet, da hängt die ganze Erlösung dran. Nur weil sie ohne den Makel der Erbsünde, schon ohne den Makel der Erbsünde war, auch ohne jede persönliche Sünde im Übrigen, weil sie wirklich die ganz makellose, die ganz reine, weil sie wirklich die Allheilige ist. Deswegen allein kann jetzt der Heilige, der Mensch werden will aus ihr, sich auch mit ihr vereinen. Mit dem ganz Heiligen kann sich nur der ganz Heilige, das ganz Heilige vereinen. Oder der ganz Heilige nur mit dem ganz Heiligen vereinen. Und was geschieht hier dann? Das ewige Wort Gottes nimmt aus ihr die wahre menschliche Natur an. Ihr Fleisch ist sein Fleisch und sein Fleisch und Blut ist ihr Fleisch und Blut. Ein Mann ist daran nicht beteiligt. Auch wenn das immer so gehänselt wird und man meint, wir wissen schon, wie die Kinder auf die Welt kommen, ne? Und wie es die Kinder gibt. Da brauchen wir uns von der Kirche nichts erzählen zu lassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sein Fleisch ist ihr Fleisch und nur ihres. Das der Immaculata. Sollten wir uns vielleicht auch mal bedenken an der Kommunionbank. Und dieses Fleisch, diese wahre menschliche Natur, vereint er untrennbar für alle Ewigkeit mit seiner göttlichen Natur in seiner göttlichen Person. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und was ist die Bedeutung dieses Fleisches noch? Das ist doch die Opfergabe zur Sühne für die Sünde der Welt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das, was er ans Kreuz trägt, wodurch er die Sünde der Welt sühnt, ist das Fleisch, die wahre menschliche Natur, die aus nur und aus keinem anderen diese unbefleckt Empfangenen angenommen hat, der Immaculata. Verstehen Sie in diesem Sinne, ist die Erlösung überhaupt nur denkbar? Durch die Immaculata, Und aufgrund der Immaculata, sie ist ein Element in dem Erlösungswerk Christi, das überhaupt nicht hinwegzudenken ist, ohne dass die ganze Erlösung überhaupt nicht zustande gekommen hätte zustande kommen können. Das ist etwas Ungeheuerliches, was da heute gefeiert wird. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur weil er sein Fleisch auch aus ihr angenommen hat, der Immaculata, der reinen Schöpfung, die wirklich immer gut war, was von der Schöpfung im Übrigen nur gesagt werden kann, bis zum Sündenfall, Gott sah, dass es gut war, gilt ja dann eben nicht mehr nach der Sünde, es sei denn für sie. Deswegen ist diese Opfergabe auch eine reine, makellose und heilige Opfergabe. Nur als solche ist sie sühnefähig. Und damit erlösungsfähig. Die Mutter Gottes ist aus dem ganzen Erlösungswerk überhaupt nicht herauszudenken. Die steht nicht irgendwie dabei, so weil sie halt die Mutter ist und ein Gräunt ein bisschen dazu. Entschuldigen Sie, wenn ich es mal so flapsig sage. Sondern sie ist eingefleischt in das gesamte Erlösungswerk Jesu Christi, obwohl sie als Immaculata, als unbefleckte Empfängnis vorauserlöst ist. Sie ist bereits eine Vorausfrucht, und zwar die vollkommenste Frucht überhaupt, als einzige Frucht der Erlösung ihres Sohnes, wie es der große, selige Theologe Duns Scotus, ein ganz brillanter Geist, formuliert hat. Sie ist die Präservatrix, die Vorausbewahrte. Und diese Vorausbewahrte, vor der absolut Vorausbewahrte, diese allreine, makellose, heilige Jungfrau war notwendig, damit der Erlösung Mensch werden konnte und dass er diesen heiligen, makellosen Leib als reine, makellose und heilige Opfergabe dann auch darbringen konnte für die Sünde der Welt. Die Mutter Gottes ist Miterlöserin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie hat sich selbst so auch vorgestellt bei der Ida Perdemans, einer niederländischen Seherin zu Beginn der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und als Frau aller Völker vorgestellt, deswegen beten wir ja auch im Rosenkranz oder nach den Gesetzen immer dieses Frau aller Völker. Das ist die Mutter Gottes, die sich als Miterlöserin präsentiert hat. Das ist von der Kirche auch anerkannt. Und da kommen jedes Jahr zu diesen Gottesdiensten im Sommer in Düsseldorf zu der Frau aller Völker. Das ist also eine Riesenkongress, könnte man beinahe sagen. Da kommen also Bischöfe und alle möglichen Kardinäle. Ein regelmäßiger Teilnehmer war der jüngst verstorbene Kardinal von Köln, Joachim Meissner. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hängt da alles mit zusammen. Also die Mutter Gottes nicht irgendwo, was man da heute so hört, dass man die irgendwie dann ideologisch verbraten will, so naja, die Frau und Frau in der Kirche und so. Da muss sie zwar auch betrachtet werden, in einer anderen Weise, wie es die Ideologen tun. Sie ist auch nicht nur irgendwie ein schönes Bild, sondern untrennbar eingefleischt, eingewurzelt durch ihre unbefleckte Empfängnis in das Erlösungswerk. Auch wir können sagen, wir verdanken auch ihr, dass wir erlöst sind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Freilich hätte sie das nicht tun können ohne ihren Sohn, aber er hat sie in dieser wunderbaren Weise nach dem Plan des Vaters in sein Erlösungswerk für uns einbezogen. Und so ist sie dann die neue Eva. Nicht mehr wie die alte, die Mutter der Menschen, die dann alle dem Tod verfallen sind aufgrund ihrer Sünde, der Ursünde, sondern aufgrund ihrer Heiligkeit, aufgrund ihrer Miterlöserschaft ist sie die Mutter aller Lebenden in der Tat, und zwar der in Christus Lebenden, der geistlich Lebenden, der, so möchte man beinahe sagen, göttlich Lebenden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir müssen ein ganz inniges Verhältnis haben, ein herzliches Verhältnis zu der Mutter Gottes, ein dankbares Verhältnis zu der Mutter Gottes. Aber nicht irgendwie nur so, das darf nicht sich in Sentimentalitäten dann erschöpfen, sondern es geht hier um die Sache unserer Erlösung überhaupt, ums Innerste, ums Eingemachte, um unsere ganze Ewigkeit. Und davon ist sie nicht zu trennen, weil sie, die ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottesmutter ist, über die der Teufel nie Macht hatte. Und sie ist dann die, durch die dann alles wieder erneuert werden kann in Christus, sodass alles wieder gut ist. Gott sah, dass es gut war. Ja, mehr noch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Welt, die Schöpfung wird nicht einfach nur zurückversetzt in ihren Ursprungszustand, sondern noch darüber hinaus. Das ist ja auch das, was damit ausgesagt ist in der Vergöttlichung des Menschen. Dafür sind Sie katholisch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für das, was ich jetzt alles mal so ein bisschen skizzenhaft angerissen habe. Da geht es nicht um Sentimentalitäten, da geht es nicht um Kerzia und um schöne Bäume und um dies und all die Sachen, die dann oft für wichtig gehalten werden. Ich will das nicht kleinreden, aber wir dürfen bei all den vielen peripheren Dingen dann den Kern nicht übersehen, und der heißt Heiligkeit. Amen.